Hare Krishna. In der heutigen Gaura Lila Vorlesung oder dem heutigen Gaura Lila Abend möchte ich gerne ein paar Texte vorlesen und besprechen mit euch, die so ein bisschen einen Eindruck davon verleihen, wie es Devotees gegangen oder Menschen gegangen ist, die Chaitanya Mahaprabhu gesehen haben und seine Devotees. Mit anderen Worten, Zeitzeugenberichte. Ich habe mich immer sehr sehr interessiert für die Frage, wie hat Chaitanya Mahaprabhu wohl auf die Menschen gewirkt und was genau ist dazu oder dafür verantwortlich, dass sich die Menschen von Grund auf verändert haben. Ihr wisst vielleicht, dass das Thema, was ich in der letzten Vorlesung angeschnitten habe, nämlich die Transformation, ein Thema ist, was ja alle spirituellen Menschen brennendst interessiert. Transformation bedeutet zunächst einmal ein anderes Denken als das alte Denken zu haben, andere Gefühle und Einstellungen zu entwickeln und schließlich auch andere Angewohnheiten. Also man kann nicht von Transformation sprechen, wenn wir reinkommen in den Prozess des Krishna-Bewusstseins und genau die gleichen bleiben, wie wenn wir nach ein paar Jahren draußen sind. Dann ist irgendwas nicht richtig gelaufen in unserer Transformation oder der inneren Wandlung. Und wenn wir uns Fragen stellen, was genau wandelt sich denn da? So sind es Gefühle, Denken und auch Angewohnheiten. Wir haben in der letzten Vorlesung darüber gesprochen, wie Rupa Goswami das Thema Transformation sieht. Was genau ist anders bei einem transformierten Menschen, der in Bhakti da ist, als bei einem Menschen, der nicht auf dem Weg des Bhakti gewandelt ist und so weiter. Rupa Goswami beantwortet diese Fragen, indem er auf das Tiefste hingeht, was bei einer Transformation so wichtig ist, die Wünsche. Wenn du die gleichen Wünsche hast, aber noch einen spirituellen Weg ausführst, wenn du die gleichen Wünsche behältst, wie du sie vorher gehabt hast, ja, dann unterdrückst du diese Wünsche nur und wie Gadadha bestimmt in seinen vorangegangenen Vorlesungen über Psychologie und Krishna-Bewusstsein uns darauf hingewiesen hat, da entsteht etwas, was ganz schön gefährlich sein kann in der Persönlichkeitsentwicklung. Also Schatten, nicht? Das rumort innerlich und dann kommt es irgendwann zu Fehlverhaltung, Fehlleistung und dann ist man eben nicht ein Transformierter, sondern einfach nur ein komischer Kauz. Das Transformation ist also sehr wichtig. Das heißt letztendlich, dass sich diese im Inneren da was verändern muss. Eine, wie sagt man so schön in Deutsch, eine innere Wandlung stattfinden sollte. So übersetzt man das meistens. Ich habe heute einen kleinen Versuch unternommen in der Kindervorlesung der großen Kinder. Ich habe gesagt, stell dir mal vor, was würdest du dir wünschen, wenn Krishna direkt vor dir steht? Und da kamen dann so Antworten wie reine Liebe zu Gott, die sie von den Eltern gehört hatten. Und ein Kind sagte dann so ganz schüchtern, und dass wenn ich in Schwierigkeiten stecke, dass Krishna mir dann hilft. Eine andere Antwort, die gegeben wurde, war, also sagte das Kind, Sita war es, Also das habe ich gelesen, aber das wünsche ich mir. Also da, ich wollte da nicht sagen, ja, sag was du nicht gelesen hast. Aber also ich würde Krishna fragen, darf ich dich schmücken? Fand ich sehr schön. Ich hoffe nur, dass das eben ein wirklicher Wunsch war und nicht etwas, was man nur gelesen hat. Und dann habe ich niemals hat nicht gesprochen, hat lange nachgedacht. Habe ich niemals schließlich gefragt, niemals, was würdest du dir wünschen? Stell dir vor, Krishna steht vor dir. Wünsch dir, sag einfach, was dir in den Kopf kommt. Und sagte niemals. Es war also nicht, er konnte sich das schon vorstellen, aber jetzt die Antwort. Da habe ich ihn gefragt, würdest du dir ein Auto wünschen, zum Beispiel von Krishna? Und sagte niemals, und da merkt man, dass der sehr intelligent ist. Du, ein Auto passt ja nicht in den Kopf herein. Ich sollte ja sagen, was in den Kopf geht. Ein Auto geht nicht in den Kopf. Stimmt, habe ich gesagt. Das geht nicht, aber vielleicht ein Spielzeugauto. Nein, das war also nicht der Wunsch, den man stellen sollte, ein Spielzeugauto. Weil die Wünsche, darauf kommt es drauf an. Die Kinder, ich kann das jetzt, also ich würde es gerne ernst nehmen, aber es sind halt viele, die, wie Sita sagte, das habe ich gelesen. Rupa Goswami sagt, dass in einem Transformierten, wo sich die Wünsche tatsächlich verändern, dass dort anstelle der alten Wünsche drei Wünsche treten. Man wünscht sich einfach, Krishna zu treffen. Ich muss jetzt Krishna begegnen. Das zweite ist, man wünscht sich, einen Dienst für Krishna zu machen. Das ist nicht angelesen, sondern das wünscht man sich. Wir machen hingebungsvollen Dienst, ja, bestimmt auch aus großer Eigeninitiative, aber wenn du wirklich transformiert hast, das heißt transformierte Wünsche hast, dann wünschst du dir einfach, ich will Krishna dienen, und das Letzte, was man wünscht, ich möchte Krishna zufriedenstellen durch meinen Dienst. Das sind so die Wünsche eines transformierten Devotees. Nun, genau das geschah ja, also diese Transformation geschah nach Chaitanya Mahaprabhu im Kirtan, wo also unter den Menschen, die an den Kirtan teilnahmen, eben solche Transformationen geschahen. Die erreichten sehr schnell die Stufe der Bhava. Bhava ist eine Gottesliebe, und die drei Wünsche auf dieser Stufe habe ich euch genannt. Man will Krishna treffen, der Bhava Bhakti. Dem reicht auch nicht ein Treffen, der wird sogar noch begierig, Krishna zu treffen nach dem ersten Treffen. Der möchte Krishna dienen, und der möchte Krishna auch wirklich zufriedenstellen und somit in einen Austausch mit Krishna treten. Nicht? So das ist die Transformation im Gottesbewusstsein. Es gibt natürlich viele andere Formen der Transformation, aber das ist, wovon wir sprechen. Und diese Transformation bringt immer etwas mit sich, was man man kann es nur sagen, eine Ausstrahlung nennen kann. Ein Devotee, der die Transformation erfahren hat, hat eine Ausstrahlung. Und hierüber möchte ich euch ein paar Texte vorlesen, die mich total begeistert haben. Ich habe sie das in Moskau sehr bewusst gehört, weil His Holiness Bhakti Vigyan Maharaj eben diese Texte wählte, um zu zeigen, was das Kirtan-Singen, wenn es richtig gemacht wird, ohne Apparatas, im Herzen, was das auslöst. Man kriegt eine andere Ausstrahlung. Nicht eine Ausstrahlung. Ich möchte euch jetzt gerne vorlesen, wie der König von Orissa, das war damals ein Riesenkönigreich, was bis zu dem heiligen Fluss, an dem Vidyanaga liegt, also ziemlich im Süden, Kaveri, ja, bis zu dem Kaveri runtergereicht haben sollte. er war also der Emperor, der viel gehört hatte über den Wundermann, sage ich jetzt mal auf weltliche Art und Weise, in der Stadt Puri. Er hatte viel über Lord Chaitanya gehört und wünschte sich sehr, Lord Chaitanya einmal zu treffen. Aber dann hörte er, dass Lord Chaitanya ihm eine Audienz verweigerte. Er sagte, er werde niemals einen Menschen treffen, der im materiellen Bewusstsein angehaftet ist an Geld und Macht und so weiter. Er wird das nicht tun. Das war für die strengen Sannyasi seiner damaligen Zeit nicht erlaubt, mit diesen Leuten zusammenzukommen. Das hat mich auch gewundert, aber das ist eines der Regeln, nicht mit Menschen im materialistischen Bewusstsein zu verkehren. Deswegen war es zum Beispiel undenkbar, dass ein Sannyasi den Ozean überquert, wo die leben, die ja ganz im materiellen Bewusstsein vertieft sind, im Westen. Nicht? Das war nicht denkbar, das war verboten. Sein ehemaliger Priester, der ein überzeugter Anhänger von Chaitanya Mahaprabhu war, hieß Sarvabhauma Bhattacharya. Ihr kennt ihn sehr gut aus den Erzählungen. Der hatte mehrfach versucht, ein Treffen zwischen Sri Chaitanya Mahaprabhu und König Prataparudra zu arrangieren. Aber der Herr schlug seine Bitten, er hat sich persönlich eingesetzt für den König, rundweg ab. Schließlich kam der König zu einer Stufe der Begierde, die unfassbar ist. Er sagte, was nützt mir dieses Königreich, wenn ich nicht Gauranga Mahaprabhus Darshan haben kann? Ich werde dieses Königreich ablegen. Ich werde nicht mehr König sein und ich werde mir dieses nutzlose Leben, was ohne den Darshan von Gauranga verläuft, nehmen. Sarvabhauma Bhattacharya das hörte, sagt, der Priester, der Hauptpriester, da gab es auch politische Kontakte natürlich zu den Ministern und so weiter. Das war nicht ein unwichtiger Mann in der Regierung. Das hatte. Also eins weiß ich mit Sicherheit. Wenn der Herr eine solche Begierde sieht, dass man ihn sieht, dann tut er sich selbst den Unqualifiziertesten zu zeigen, ganz zu schweigen von dir. Mach dir keine Sorge, das wird zu einem Treffen kommen. Und er gab ihm dann schließlich auch einen Tipp. Und so kam auch das Treffen zustande. Er gab ihm einfach das Tipp, warum ziehst du dir nicht was anderes an? Dass du einfach aussiehst wie ein demütiger Vaishnava. Und nicht mit dem Säbel und der Krone und allem ausgestattet, wie ein König bist. Dann siehst du einfach Chaitanya Mahaprabhu, wenn er so und so in der Ekstase ist, dass er gar nicht mehr diese Differentiations, diese Unterscheidung macht zwischen einem gewöhnlichen Bhakta und dem Regenten dieses Staates. Wenn er im inneren Bewusstsein ist. Und das Beste ist, du siehst ihn, wenn er sich nach dem ekstatischen Tanzen beim Ratha Yatra in die Jagannath Vallabha Gärten zurückzieht und da eine kleine Pause einlegt, in der er bei Krishna ist, im Gedanken. Und dann tust du ihm einfach die Gopi Gita rezitieren und er wird dir begeistert zuhören. Das ist ganz klar, dass er diese Verse, die relischt er. Und er ist, die Gopis gesungen haben in der Trennung von Krishna, und er ist dann ganz in der Trennung von Krishna. Bete komm nach Vrindavan, Krishna. Das ist seine Stimmung. Also das ist der Weg zu Lord Chaitanyas Herz. Es kam dann zu diesem Treffen, aber ich möchte euch über ein Treffen erzählen, was vor diesem Treffen lag. Nämlich das Treffen, als er Lord Chaitanya das auf der Straße sah. Savabhaumach Bhattacharya hatte nämlich ein Vortreffen arrangiert, was nicht so bekannt ist, was aber Thema unseres heutigen Gauralila-Abends sein sollte. Als Lord Chaitanya Mahaprabhu nach einer längeren Südindienreise nach Puri zurückkam, versuchte Savabhauma Bhattacharya Treffen zu arrangieren. Das klappte aber nicht. Alles fiel ins Wasser, weil der Herr schließlich sagte, wenn du mir noch einmal einen solchen Vorschlag unterbreitest, dann verlasse ich Puri für immer. Und, das ist schon gut, sagte Savabhauma Bhattacharya. Dann kam aber der Zeitpunkt, ein bisschen später, als die Geweihten von Bengalen eintrafen, weil sie Lord Chaitanya Mahaprabhu zum Ratha Yatra Festival wiedersehen wollten. Und Lord Savabhauma Bhattacharya sagte, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Der Herr wird mit seinen Devotees beschäftigt sein. Geh du einfach, wir gehen einfach zusammen auf den Palast, auf das Palastdach und dann sehen wir von dort Gauranga Mahaprabhu. Du rettest mein Leben, sagte Prataparudra. Ich kann es nicht aushalten ohne den Darshan des Herrn. Und so gingen sie auf das Palastdach und sahen von oben, so aus guter, geschützter Sache, also Blickrichtung, wie die Devotees eintrafen in Puri. Lord Chaitanya Mahaprabhu hatte Govinda und seinen Privatsekretär Swarup Damodar vorgeschickt. Die trafen die Devotees aus Bengalen schon am Eingang der Stadt und begrenzten sie mit Girlanden und gaben ihnen kühlendes Sandelholz auf die Stirn. So erachtet man die Devotees in Indien. Man gibt ihnen eine Girlande und tut kühlendes Sandelholz auf die Stirn reiben. Und Savabhauma Bhattacharya sah dann mit dem König, wie diese großen Geweihten von Mahaprabhu näher und näher dem Palastdach kamen, wo sie standen. Das war ein Flachdach, man konnte also gut von oben schauen. Und sah diese Devotees vom Dach seines Palastes aus, sah König Prataparudra zu, wie alle Gottgeweihten eintrafen. Gopinath Acharya stand auch zusammen mit dem König auf dem Dach und Savabhauma Bhattacharyas Unterweisungen folgend beschrieb er jeden einzelnen Gottgeweihten. Und der König sah diese Gottgeweihten und sah, was für eine Ausstrahlung die hatten. Was er auch sah, ist, was ihn zunächst einmal total verwunderte, aber da kommen wir später drauf zu. Und ich möchte euch sagen, wie Lord Chaitanya kam dann auch und er sah plötzlich Chaitanya Mahaprabhu, der war ja sehr hochgewachsen und sah total anders aus als die Devotees, einfach schon in der Größe. Er war 2 Meter irgendwas noch mehr groß und war richtig riesig. Und die kleinen Bengalen dazwischen, die sahen aus wie, also Bengalen sehen immer klein aus, die sind so klein gewachsen. Nicht? Ich weiß, ich will jetzt gar nicht gar keinen Vergleich angeben, um ethnisch korrekt zu bleiben, nicht? Und so, nicht? Aber winzig im Vergleich. Mahaprabhu stand da und bewegte sich, das heißt, er bewegte sich so wie mit der Anmut eines Elefanten. Das heißt, sein Gang war sehr fließend. Er ging also nicht zum Stopp, 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 Stopp. Aber er soll sehr Habt ihr schon mal Leute gesehen, die so anders gehen? Also ich will jetzt nicht hier... vielleicht haben von euch... Ich habe mal im Film, also im Flugzeug, Emirates, da schauen die Leute immer vor dir so Filme. Und da sah ich so einen, der war gekleidet wie ein Pirat und ging dann so... ganz anders, nicht? Und ich fragte, wer ist denn das? Ja, das ist Johnny Depp, nicht? Der Schauspieler, Piraten des Ozeans, nicht?
Piraten aus
Genau. Und der bewegt sich so anders. Ist dir das auch aufgefallen? Also mir ist das richtig, ich habe es nur, wie gesagt, von der Entfernung gesehen und habe einfach, das war ganz anders als alle anderen im Film, bewegte er sich. Ich habe schon, ah ja, jetzt wollen wir mal was hier Anständiges machen. Und so. Und jetzt, Leute, ich will jetzt nicht so ein Beispiel von einem gewöhnlichen Schauspieler geben. Das Beispiel, was ich geben möchte, er bewegte sich total anders, das sah man. Hatte eine ganz andere Ausstrahlung, das sah jeder, der wurde sehr ergriffen und es wird beschrieben, seine Zeitzeugen schauten auf ihn, als wenn alle Sinne, also hören, riechen, berühren, sich auf die eine Wahrnehmung konzentriert hatten, nämlich das Sehen. So wunderschön sah Lord Chaitanya aus, aber eben auch seine Devotees. Hier wird es gesagt, ich habe es hier rausgesehen. Gopinath Acharya war in Bengalen gewesen und hatte die ganzen Namen auswendig von all den Gefährten Mahaprabhus. Er sagte, wie viele Namen soll ich dir noch nennen? Es war eine lange Liste. Alle Geweihten, die du hier siehst, sind Gefährten zu Chaitanya Mahaprabhus, der ihr ganzes Leben und ihre ganze Seele ist. Der König sagte dann, also beim Anblick all dieser Gottgeweihten bin ich sehr erstaunt, denn ich habe ja noch nie eine solche Ausstrahlung gesehen. Und dann sagte er, Koti Surya Samasaba, ja ihr Leuchten gleich dem Strahlen von 1 Million Sonnen. Auch habe ich noch nie gehört, dass die Namen des Herrn so wohlklingend gechantet wurden. Nie zuvor habe ich solch ekstatische Liebe gesehen oder die Schwingung des Chanten des heiligen Namens des Herrn in dieser Art gehört oder solches spezifisches Tanzen während des Sankirtans gesehen. Und Prabhupada sagte, sicher hatte der Kaiser Maharaj Prataparudra schon ganz viele Kirtan-Gruppen gesehen in Puri. Die kamen ja zur Kartik-Zeit, in Puri. Das ist eines der Divyadeshas, der himmlischen spirituellen Orte, der Hauptorte. Da kommt ein Strom von Devotees nach Puri. Und viele machen Kirtans. Noch heute. Das ist völlig überfüllt mit Devotees. Und das war immer der Fall. Zur Kartik-Zeit ist das voll. Und dann machen sie Niyama Seva. Da hat die Atmosphäre gesummt und gebrummt vor Kirtan. Aber nie zuvor habe ich das gesehen. Und solche Leuchten, was ist denn das Besondere? Und Savabhauma Bhattacharya antwortete, ja, dieser süße, transzendentale Klang ist eine ganz besondere Schöpfung des Herrn, die als Prema Sankirtan oder gemeinsames Chanten in Liebe zu Gott bekannt ist. Das ist einzigartig, ist eine neue Kreation sozusagen. Das gibt's nur bei Chaitanya Mahaprabhu, bei niemandem sonst. Und dann führte er weiter auf, er sagte einen Text aus dem aus den Schriften, er sagte, jeder, der Sri Chaitanya Mahaprabhu durch die Sankirtan, gemeinsame Chanten verehrt, sollte als sehr intelligent angesehen werden. Jemand, der dies nicht tut, muss als jemand betrachtet werden, der ein Opfer dieses Zeitalters geworden ist und deswegen aller Intelligenz beraubt. Und belegte er das durch eine Textstelle aus dem Bhagavatam, dass im Zeitalter des Kali führende intelligente Menschen durch gemeinsames Chanten die Inkarnation Gottes verehren, die ständig den Namen Krishna singt. Also Lord Chaitanya soll verehrt werden im Kali Yuga durch das gemeinsame Singen der heiligen Namen. Und führte das so ein bisschen aus, wie das diese Gedanken. Und Prabhupada macht hier da eine Erläuterung, aus der ich euch vorlese. Er sagt davon, dass auch die Devotees es in der Bewegung, die er versucht hat, über die ganze Welt auszubreiten, dass auch die Devotees in dieser Bewegung durch ihre Ausstrahlung bekannt sind. Was ist denn das? Sagen sich die Leute. Was ist so anders an denen? Das ist die tragen etwas mit sich. Ich habe den Kleinkindern erzählt, wie ich sehen konnte, wie am Schwarzen Meer, da saß ich einfach so für mich am Strand und sang ein bisschen Kirtan und plötzlich waren 12 Delfine, die kamen auf eine, also ich kann es nur sagen, so doppelt so große Entfernung, wie hier dieses Zimmer ist, diese doppelt so große Entfernung. Wie groß ist das hier? Wohl 8 Meter, dieser Raum? Also die waren so ungefähr so 15 Meter, habe ich geschätzt, von mir entfernt und pfiffen mit und kreisten in einem Kreis. Die müssen das Informationsfeld eines Hare Krishna Kirtans intuitiv erfasst haben, dass die diesen Tanzstil, den Kreistanz also erfasst haben, nicht? Und war wirklich verhaut und obwohl sie ruhelos sind wie manche von uns, sind sie doch für 20 Minuten um mich herum gewesen. Also nicht um mich herum, ich war ja nicht im Wasser, aber so da entfernt und wollten das auschecken mal. Verstehen. So, was ist diese Ausstrahlung? Was ist das? Also Prabhupada spricht davon so. Die Sankirtan-Bewegung kann nur von jemandem verbreitet werden, der von Sri Krishna besonders begünstigt ist. Krishna Shakti Vina Nahe Tada Pravatan. Ohne zunächst die Barmherzigkeit des Herrn zu empfangen, kann niemand den heiligen Namen des Herrn verbreiten. Jemand, der den Namen des Herrn verbreiten kann, wird mit den Worten Bhakti Siddhanta Saraswati als Labdha Chaitanya bezeichnet. Der Labdha Chaitanya ist jemand, der tatsächlich sein ursprüngliches Bewusstsein, Krishna-Bewusstsein, erweckt hat. Der Einfluss der rein gottgeweihten Krishna-Bewusstsein ist solcher Art, dass andere dazu erweckt werden können, sogleich Krishna bewusst zu werden und sich im transzendentalen, liebevollen Dienst Krishnas zu betätigen. Künstliches Chanten und Tanzen mag auf Gefühle oder gefühlsbedingte Erregungen zurückzuführen sein, doch kann es einem nicht helfen, im Krishna-Bewusstsein fortzuschreiten. Prabhupada spricht also hier darüber, dass wir Labdha Chaitanya werden. Labdha heißt, glaube ich, so viel wie erreichen, erlangen. Chaitanya erlangt. Chaitanya heißt auch ein bestimmtes Bewusstsein erlangen. Chaitana, Chaitanya. Ein bestimmtes Bewusstsein erlangen. Das ist, was die Ausstrahlung dieser Devotees, dieser reinen Devotees von Gauranga Mahaprabhu im König so, sagen wir mal so, so große Verwunderung ausgelöst hat, als er auf dem Dach seines Residenzpalastes war. Er hatte noch einen zweiten Palast in Cuttack, aber das war so ein Nebenpalast für seine, die er besuchte, wenn er in Puri sich aufhielt. Das war, was Prataparudra von da sah und was eine Spiegelung war von Lord Chaitanya Mahaprabhu, sodass die Devotees Labdha Chaitanya, die Lord Chaitanya es erlangt haben, waren. Es war eine Spiegelung, es war davon zu erklären. Ich sage das im Zusammenhang des großen Themas Transformation, wo auch Devotees in dieser Welt eine bestimmte Ausstrahlung haben, etwas, was man ihnen ansehen und anführen kann, wenn sie ernste Devotees des Herrn sind. Das habt ihr bestimmt schon mal gemerkt, die Ausstrahlung von Devotees. Das heißt, selbst wenn man leer ist im Herzen, wird man voll werden. Auch wenn es nur zu gewöhnlichen Gesprächen kommt, nicht? Auch wenn es zu beiläufigen Gesprächen mit solchen Devotees kommt, wird dort, wo früher Leere war, Fülle eintreten. Dort, wo Mangel war, wird ein Ausgleich mit Vollkommenheit geschehen. Und das ist, was man spürt, diesen Einfluss, diesen spirituellen Einfluss, den diese, ja, in gewisser Weise ermächtigten Devotees tragen. Das ist, wo auch für uns sofort eines der Anknüpfungspunkte ist, für uns in unserem Leben uns damit zu verbinden und mal schnell was runterzuladen an deren Spiritualität. Ich rede das so ein bisschen timewavermäßig, dass ich auch verstanden werde. Man lädt sich einen runter. Man nimmt das auf. Prabhupada erwartete das, dass wir anfangen, Krishna zu reflektieren und somit zu Monden werden. Der Mond ist auch ein dunkler Planet, der aber das Sonnenlicht reflektiert. Nicht? So sollen auch wir Menschen des Kali Yugas, die spirituell dunkel sind von der Geburt. Also manche bringen natürlich auch viel mit, muss man auch sagen. Aber jetzt im Vergleich, wir sollen zu Reflektoren werden von Krishna. Prabhupada sagte, wir haben den Wunsch, dass alle Devotees von der Krishna-Bewusstseinsbewegung die höchste Sonne reflektieren und somit die Dunkelheit der gesamten Welt vertreiben. Nun, hier ist die große Frage, wie wird man zu einem Mond? Das ist die Frage. Jemand, der also etwas reflektiert, ein Labdha Chaitanya, oder der ganz herkömmlich deutsch gesprochen, der eine gute Ausstrahlung hat, eine spirituelle Ausstrahlung. Prabhupada sagte dazu, eine große Seele entwickelt sich durch die Gemeinschaft mit anderen Devotees. Die Diener Gottes sind gekommen, um Gottes Bewusstsein zu verbreiten, und intelligente Menschen sollten mit ihnen in jeder Hinsicht zusammenarbeiten. Wenn man den Dienern des Herrn dient, wird man nach und nach die Eigenschaft eines solcher Diener annehmen und somit qualifiziert werden. Und das ist im Srimad Bhagavatam im ersten Kanto. Nun, Prabhupada sagte also oft, indem man dem Großen dient, wird man groß. Weil durch den Dienst die Eigenschaften einer Person angenommen wird. Dienst heißt auch, das habe ich einmal von His Holiness Sridharananda Maharaj gehört, Seva heißt in die Nähe kommen. Und man reflektiert dann etwas. Das geschieht, weil in unserem Herzen die Spiegelqualität da ist. Auch Wissenschaftler sprechen von Spiegelneuronen. Wenn man also jemanden sieht, der leidet, leidet man auch und spiegelt das wieder. Heute am Telefon hat mir jemand auch wirklich herzergreifend eine bewegende Geschichte erzählt. Und plötzlich, obwohl ich gar nicht so Anteil hatte am Leben dieser Menschen, habe ich so geschluckt, kam ein Kloß ins Herz und ich habe auch nasse Augen gekriegt und habe mich dann gefragt, was war denn das jetzt? Ich bin heute krank geschrieben und gar nicht so emotional eingestellt auf Menschen. Also das waren die Spiegelneuronen. Nicht? Man hat was gespiegelt. Das Empathie, dieses Mitgefühl, das liegt uns Menschen sehr nahe und das ist bei Devotees, glaube ich, mehr ausgeprägt. Wenn alles als bei anderen Menschen. Anyways, wie kommen wir jetzt dazu? Also erstmal, was geschieht da? Wenn du dich mehr und mehr mit Krishna beschäftigst in deinem Leben, deswegen Sadhana, dann wirst du mit dieser Beschäftigung mit Krishna anfangen, in Krishnas Nähe zu sein und wirst Krishna dann wiedergeben oder widerspiegeln. Das findet sich auch im Bhagavatam wieder, wo Yudhishthira etwas dazu sagt. Er sagt, mein lieber Herr, sagte, sehr bekannter Vers, Gottgeweihte, nein, er sagt das eigentlich zu Vidura. Mein lieber Herr meint er jetzt nicht Krishna, sondern meint er den Vidura, der zurückgekommen ist von einer Pilgerreise, wo man jetzt die Orte besucht, wo Krishna gegenwärtig ist und Tempel besucht, wo Krishna gegenwärtig ist. Und er spricht davon, mein lieber Herr, Gottgeweihte wie du, Vidura, sind wahrhaft wandelnde heilige Orte. Warum? Weil du die Persönlichkeit Gottes in deinem Herzen trägst, verwandelst du alle Orte in Pilgerstätten. Also du, Prabhupada drückt es so aus, die höchste Persönlichkeit Gottes ist durch seine mannigfaltigen Energien überall gegenwärtig. Genau wie elektrische Energie überall im Raum verbreitet ist. In ähnlicher Weise wird die Allgegenwart des Herrn von seinen Reingeweihten wie Vidura wahrgenommen und dann sichtbar gemacht. Ebenso wie Elektrizität durch eine Glühbirne sichtbar wird und strahlt. Nicht so? Also so ein Devotee wie Vidura spürt jetzt Krishna, ist in Kontakt mit Krishna und hat dann Krishna im Herzen gegenwärtig. Antasthena heißt, er weilt im Inneren des Herzens. Und wenn man dann in Kontakt mit so einem kommt, mit so einer wandelnden Glühbirne, kann man fast sagen, nicht so eine leuchtende Glühbirne, dann nimmt man das wahr. Nicht? Und es geschieht etwas. Und man fängt dann auch irgendwann ein bisschen an zu flackern vielleicht. Erstmal geht das so wie so eine Neonröhre an. Man fühlt sich man fühlt sich kurzweilig, wie sagen wir so schön, das war aber jetzt inspirierend. Der Spirit ist reingekommen in einen. Nicht? Man ist inspiriert, aber weil das Herz eben noch so viele andere Wünsche hat und so weiter, flackert das dann wieder aus, die Inspiration, und ist kurzweilig. Habt ihr das schon mal gemerkt, wenn ihr von einer Pilgerreise zurückkommt oder von einem spirituellen Ereignis? Wie ich hatte unseren Varaha gesehen, der zum 40-jährigsten Erscheinungstag von Radha Madan Mohan nach Goloka kam und der, und wir sind beide so als Grenzliner so kumpelhaft zusammengekommen und haben gesagt, ja, man muss einfach mal auftanken. Nicht? Da haben wir so uns ausgetauscht, wie wir diesen Aufenthalt beide empfanden. Nicht? Wir waren also zu kleinen Glühbirnen geworden, nicht? Weil da eben, wir spüren das, da ist im Kontakt mit Krishna ein Abreibeeffekt da, der mit und der dann einen Menschen auch dazu bringt, ja, diese Eigenschaft Labdha Chaitanya, das geht in einen über, ins Bewusstsein, und man strahlt das dann aus nach anderen. Es wird so richtig gesagt, es gibt so eine Regel, wenn man einen Menschen sieht, der Tapasya macht oder Entsagung macht, für Krishna, für spirituelle Themen, der also sein altes Programm runterfährt und ein neues auffährt, sich wirklich ganz auf Krishna ausrichtet. Wenn man ihn dann sieht, nachdem er Tapasya gemacht hat, kriegt man ein Sechstel von seiner Kraft, geht in einen ein. Und das hat man schon wirklich gesehen. Deswegen gehen die Leute in Indien, seitdem es sie gibt, zu Heiligen und suchen die auf. Oder die Menschen gehen zu einem Sheikh, einem Sufi-Meister, und nehmen ihn auf in ihr Herz. Nicht? Und diesen Darshan, und suchen ein Darshan mit ihm, einen Kontakt. Weil man weiß, in allen Traditionen, da kommt plötzlich etwas von dieser spirituellen Energie. Prabhupada hat uns aber noch zwei andere Programme gegeben, wie wir dieses spirituelle Licht aufnehmen können. Und ich möchte euch einen Text davon geben, weil mich selber das sehr, sehr, sagen wir mal, angesprochen hat. Es ist einmal der Kontakt mit Devotees, aber dann auch der Kontakt mit dem Bhagavatam. Ein Shloka, der euch bestimmt sehr bekannt ist, ist Krishne Svadhamo Pagate Dharma Gyanadi Bissaha Kalona Stadrishamesha Purana Kodunodita. Dieses Bhagavatam Purana ist leuchtend wie die Sonne. Und es ist aufgegangen, gleich nach dem Wegscheiden von Krishna, der in sein eigenes Reich zurückgekehrt ist. Krishna hatte damals mitgenommen, die Religion und das Wissen und so weiter. Aber an seiner Stadt ist das Bhagavad Purana aufgegangen. Menschen, die ihre Sicht verloren haben aufgrund der dunklen Finsternis der Unwissenheit im Zeitalter von Kali, werden Licht bekommen aus dieser Purana. Ich habe vor dieser Vorlesung mit einem Devoti gesprochen, der den Weg nicht gescheut hat, hierher zu kommen, und habe gefragt, ja, so ein bisschen so Kontakt gemacht, und der Devoti hat gesagt, weißt du, ich werde im Augenblick ziemlich überwältigt von dem Alltagsgeschehen in meinem Leben, und ich muss einfach mal wieder Zuflucht suchen. Wann kommen wir da hin zu einer Versammlung von Devotees, wo die heiligen Texte besprochen werden? Weil wir spüren, da kommt Licht auf unserem Weg, Licht in unser Herz hinein, was uns hilft, diese Dunkelheit, die wir verspüren und unter der wir leiden, dieses Unwohlsein, nicht, davon Erlösung zu erlangen. Das spürt jeder. Das ist eine realistische Erfahrung. Deswegen gehen wir ja immer wieder zu Tempel und geben das nicht auf, sondern wünschen uns solche Besuche und sehen denen entgegen. Mit ein bisschen Grauen, manche von uns, weil wir plötzlich auch herausgefordert werden. Wir werden sehen bei diesen Begegnungen, wie vielleicht das falsche Ego, was sich so angehäuft ist, was so stark geworden ist, durch unser Materialist tun oder durch den Kontakt einfach mit den Zeitströmungen, mit den Gedenken, wie sagt man, Denkströmungen, durch die Unruhe, die uns erfasst, wenn wir uns behaupten müssen im Lebenskampf, oder die Trauer, die uns erfasst, wenn etwas daneben geht und wir plötzlich schrecklich leiden und enttäuscht werden von anderen Menschen. Wir spüren, all das kommt zusammen und bildet dann so einen großen Knoten im Herzen, der uns an dieses materielle Bewusstsein bindet. Und wir wehren uns, wenn dieses Licht hineinkommt, von diesem Gewicht. Das ist immer eine kleine, wenn man in die Versammlung von Devotees kommt, die ja, und ich meine jetzt damit nicht das, was auf den Korridoren läuft, sondern was läuft, wenn die den Herrn verehren und at their best sind, dann ist immer, oh, passe ich hier überhaupt rein? Das Ego meldet sich, eigentlich passe ich nicht rein, aber irgendwie möchte ich doch hereinpassen. Und es ist so ein kleiner Kampf am Anfang, weil die Dunkelheit in Kontakt kommt mit dem Licht des Kirtans. Oder wenn man sich hinsetzt und Kirtan macht. Oh, dann geht das los mit dem Geist. Kennt ihr das? Oh, jetzt denkt man an das und Bilder treten auf und der letzte Samurai schwenkt sein Schwert plötzlich und köpft den König von Japan. Nicht? Alle Bilder kommen, die man gesehen hat und so weiter und so fort. Alles, oh, warum hat er mir das angetan? Alles kommt so, der Knoten wehrt sich. Gut, dass es was gibt, dass wir uns, und wir fühlen uns unwohl. Was meint ihr wohl, was passiert, wenn man nach dem Heiligen Darm geht und will von morgens bis abends schänden? Man muss erstmal durch eine Wüste durch. Da haben viele schon aufgegeben. Das kann knüppelhart sein, diese innere Wüste, wo man diese Trockenheit so spürt, diese spirituelle Trockenheit, dieser Mangel an Anuraga, an Anhaftung an Krishna und dieses Ausgesetztsein den materiellen Wünschen, die dann ja größer werden. Nicht? Und diese Hoffnungslosigkeit, die man überkommt, wenn man nicht vom Fleck kommt und so weiter. Und dieser Kampf, der wogt. Ich kenne das, ich spreche aus Erfahrung. Ich bin da so ganz, ganz auf eurer Seite. Also ich, ja. Bhagavad Purana lesen. Das Padma Purana sagt, man sollte jeden Tag dort, wo das Bhagavatam regelmäßig gelesen wird, entsteht ein heiliger Ort des Pilgerns. Man sollte regelmäßig das Bhagavatam lesen. Und sei es nur für dass man einen Text am Tag liest. Wenn man das nicht kann, soll man wenigstens einen halben Text lesen. Also das Padma Purana legt Wert darauf in seiner Unterweisung, dass wir regelmäßig das Bhagavatam lesen. Du musst regelmäßig machen. Du wirst nicht heiß, wenn du einfach immer wieder ausstellst, den Energiestrom. Ihr habt bestimmt auch bei euch zu Hause diese tollen, wie heißen die so, diese Kettles? Wasserkocher. Ich habe mal einen in England gehabt, der ist immer ausgegangen. Der hat ein bisschen gekocht und ist wieder ausgegangen. Und ich habe dafür halbe Stunde gewartet. Was ist denn los? Bis ich rausgefunden habe, dass der immer ausgegangen ist. So ist es auch mit einem Devotee, der immer ausgeht. Der wird nicht richtig kochend. Und dann muss er wieder reinfeuern, damit die Temperatur sich vergrößert. Deswegen regelmäßig an Energiestrom bleiben, selbst wenn du nur einen halben Vers schaffst, sagt das Purana. Also regelmäßig in Kontakt. Denn das Bhagavatam, was die Logik ist, so leuchtend wie die Sonne, und sie ist erschienen, nachdem Krishna weggegangen ist in sein eigenes Reich und er hat was mitgenommen, Religion und Wissen. Und deswegen ist es so dunkel hier im Kali Yuga und deswegen braucht man Licht. Also ich habe gemerkt, dass dieses regelmäßige Lesen im Bhagavatam mein spirituelles Leben mehrfach gelesen hat, gerettet hat. Was ich tue, weil es gibt manche Stellen im Bhagavatam, die ein bisschen schwierig für mich zu lesen sind, zum Beispiel trockene Aufzählungen, wie das Universum ausgestattet ist. Ich muss was lesen, was mein Herz wirklich berühren kann. Und da ich kein Intellektueller bin, der nicht so ein Interesse hat an astronomischen Darstellungen des Universums und so weiter, da lese ich dann was anderes. Und ich habe wirklich gesehen, wenn ich das einfach täglich mache, ich komme auf und bin einfach inspiriert und kann darüber nachdenken. Das ist sehr schön. Kanupriya hat uns einmal begleitet zu einer Reise, zu einem Seminar in die Schweiz. Ja. Und ich weiß, als sie zurückgekommen ist, war sie so inspiriert von dieser Sache, dass sie das Bhagavatam regelmäßig gelesen hat. Und ich habe gefragt, kannst du das aufrechterhalten? Du hast zwei solche wirklich emsigen Kinder, die einen ganz schön auf Trab halten, kann ich mir vorstellen. Sagt er, ja, bisher ja, auch das geht super. Das Zweite, und das ist ja mein Spezialgebiet, wo ich meine ganze Hoffnung eigentlich raufgesetzt habe, ist das Chanten der heiligen Namen Gottes, wo man versucht, also Apparatas zu vermeiden. Und was ich gemerkt habe, was so Apparada ist, schlecht über andere zu denken oder zu sprechen. Das habe ich gemerkt, das macht bei mir sofort die Wirkung zu. Da komme ich auf so eine weltliche Ebene auch nicht, die Votis zu verletzen und so weiter. Das ist ganz, wirkt sofort. Also die Wolkenbildung kommt, ich brauche keinen Regenmacher dazu. Das ist die Apparadas bringen die Wolken her. Es gibt einen tollen Vers davon, den Rupa Goswami in seine Verssammlung aufgenommen hat, wo das schön gesagt wird. Aham samharat akilam sakrit udayat eva sakala lokasya taranair, taran heißt befreien, eva timira jaladim jayati jagam mangalam hare nama. Genauso wie die aufgehende Sonne sofort die Dunkelheit der Welt vertreibt, die so tief ist wie ein Ozean, so kann auch der heilige Name, oder wenn er ohne Vergehen gechantet wird, sofort alle Reaktion auf das sinnvolle Leben des Lebewesens vertreiben. Gepriesen sei dieser heilige Name des Herrn, der glücksverheißend ist für die gesamte Welt. Also was durch das Chanten geschieht, ist, dass diese Hindernisse, und ich sage dazu ruhig einmal Sperren, die wir einbauen, nicht gegen Krishna, weggenommen werden durch das Chanten der heiligen Namen. Ich weiß nicht, war ich nach Mauritius hier und habe euch das Beispiel von dem Muslim gesehen, den gegeben, nicht diesem, diesem Selbstmörder, der einfach zum Chanten kam und das hörte und dann seine Selbstmordgedanken aufgab und sein Leben mit einer neuen Kraft in die Hand nahm. Ich denke, beim Chanten, was ich halt erfahre und weswegen ich versuche, Kirtan Melas zu machen oder bei den Holy Name Retreats machen wir so 12 Stunden, und ich sage den Leuten inzwischen, mindestens 8 Stunden müsst ihr machen. Und die machen das dann, weil sie im Verlauf des Retreats denken, dass jetzt hab ich mal das gemacht, was er uns bei der Meditation gelernt hat, es hat funktioniert, jetzt tue ich das jetzt einfach mal. Die machen 8 Stunden und so, oder wir machen dann 64 Runden Tag. Ich weiß, das ist wahnsinnig schwer. Und als sie in Moskau war, haben die Wolis gesagt, wir schaffen das nicht, wir sind aus Russland. Wir sind nicht so diszipliniert wie die Deutschen, die Wolis. Warum habe ich noch gesagt? Marasch, wenn du hier einen 64-Runden-Tag machst, dann wirst du sehen, das leert sich. Und ich sage, ich mache den ja nach den 12 Stunden Heiligen Abendtag. Noch schlimmer, 5 Stunden kehrt er. Nein, ihr werdet sehen, macht es. Und die haben es gemacht. Und die ganze Belegschaft, sagt man in Norddeutsch, also die ganze Halle, ist sitzen geblieben und hat ihre Runden absolviert, hat nichts gegessen, bevor das fertig war. Ich habe gesagt, unterbricht es nicht, geht nicht aus dem Kirtan Mandala, sondern ich will einfach, dass ihr diese Erfahrung mal macht und nicht immer zweifelt einen anschaut, sondern dass ihr mal da ein Durchbruchserlebnis macht. Ne? Und ja, das sind drei Wege, die mir, die ich weiß, dass Prabhupada die uns immer gelehrt hat. Hat gesagt, man wird kein Mahatma, man muss, wenn man nicht Gemeinschaft hat, mit anderen Mahatmas. Man muss den Devotis, man muss Gemeinschaft haben und denen dienen. Man muss für die was tun. Dann reibt das ab. Dann, wenn man so nahe kommt, ne, dann als nächstes heilige Schriften wie das Bhagavatam lesen. Gerade das Bhagavatam wird hervorgehoben. Und als drittes wird der heilige Name, also möchte ich hier anführen, den heiligen Namen. Und das war eben der Grund dafür, dass Prataparudra Maharaj, als er die Vodis von Gauranga Mahaprabhu einziehen sah in Jagannath Puri, dass er sah, Mensch, was sind das für Leute? Was strahlen die denn aus? Das ist ja ganz unverständlich für uns. Ich glaube, es hat auch mit etwas zu tun, was wir als Sadakas sehr oft vergessen. Ich habe jetzt so das dargestellt, wie es allein nicht richtig ist, dass man durch eigene Bemühungen, ich glaube, dass man Gemeinschaft pflegt, dass man Bhagavatam regelmäßig liest, und dass man das Chanten ohne Vergehen chantet. Vergesst nicht die Sachen, die dazukommen. Nicht einfach nur chanten, sondern ohne Vergehen chantet. Dass man das Bhagavatam, Rupa Goswami sagt, relischt, kostet. Also es muss einen berühren emotional. Denn wir als Menschen tun nur dem Wert beimessen, was uns emotional berührt. Was uns nicht emotional berührt, was uns nicht erfasst, dem können wir keinen Wert drin erkennen. Nicht? Selbst wenn man etwas Arbeit macht, aber da kriegt man halt Geld. Und das Geld, das ist eine gute Sache. Da sagt man, das ist gut jetzt. Die Arbeit war Mist, aber das Geld ist gut. Und das kann mir Möglichkeiten machen. Nicht? Und so weiter. Das emotional erfasst werden ist ganz, ganz wichtig. Aber, Kinder, wenn ihr spirituelle Übung macht, vergesst nicht das Hauptprinzip. Viel wichtiger, wie ihr euch dabei fühlt, wie ihr erfasst wird, ist, wie Krishna sich dabei fühlt. Wenn jemand nicht die Barmherzigkeit, sagt Sarvabhaumacharya, Sri Chaitanya Mahaprabhus empfangen hat, kann er, ungeachtet dessen, wie gelehrt er sein mag, und ungeachtet seiner Bemühungen im Sehen und Hören, dem Herrn einfach nicht als die höchste Persönlichkeit Gottes sehen. Das ist nicht möglich. Dagegen, wenn der Herr auch nur eine winzige Spur seiner Barmherzigkeit jemanden gibt, kann diese Person die Größe der Persönlichkeit Gottes verstehen. Aber diejenigen, die nur spekulieren, um die höchste Persönlichkeit Gottes zu verstehen, sind nicht imstande, Krishna zu erkennen, obwohl sie fortfahren mögen, die Veden viele Jahre lang zu studieren. Also du kannst nicht sehen. Dir muss das Augenlicht gegeben werden. Du kannst Krishna nicht sehen. Krishna muss dir das Augenlicht, um ihn zu sehen, geben. Sehr, sehr wichtig, das zu verstehen. Aus eigenen Bemühungen sind wir nicht in der Lage. Aber wenn Krishna uns seinen Segen gibt, der manchmal auch ganz überraschend kommt, ganz Menschen trifft, die auf irgendeine Weise die Aufmerksamkeit des Herrn erlangen haben, und sei es nur, dass sie so leiden, nicht? Dann wenn man der Segen dann kommt, Und der König, als er das hörte, also ich brauche den Segen, um den Herrn zu sehen, das hat ihn ja sehr betroffen. Er hat ihn jetzt das erste Mal gesehen, aber er wollte ja da schauen. Er wollte das erleben, was alle ihm sagten. Nicht? Und er war völlig frustriert, weil es nicht dazu kam, zu dieser Begegnung. Nicht? Also ich muss den Segen des Herrn bekommen, das war ihm klar. Und er hat es dann getan. Er hat den Segen des Herrn gekriegt, weil der Herr sehr zufrieden war, als der König seine Position verließ und einfach zu einem Straßenfeger wurde. Er fegte den Wagen vor Lord Jagannath. Das hat Lord Chaitanya rumgekriegt, wenn ihr so wollt. Das hat seine Aufmerksamkeit erweckt. Straßenfeger, König Straßenfeger, no chance. Aber Prabhu Rudra hat verstanden, ich muss die Aufmerksamkeit des Herrn erlangen. Und am Ratha Yatra Tag hat er zwei Dinge getan. Er hat den Wagen gefegt, vor dem Wagen gefegt, mit einem goldenen Besen. Das hat Mahaprabhu gesehen. Und er ist, als Mahaprabhu im Jagannath Vallabha Garden war, zu ihm gekommen in der Kleidung eines Vaishnavas und hat ihm gedient, indem er ihm diese Verse Jayati Dedekam Janmanasata, diese Gopi Gita rezitiert hat. Das war, Frau Buch hat sich so ernst genommen. Aber der König sagte: Also, ich habe zum Schluss noch eine Frage. Er sah nämlich, wie die Devotees alle in geschlossener Mannschaft, fällt mir nur ein, also geschlossen taten sie etwas, was undenkbar war in Puri. Sie gingen mit Chaitanya Mahaprabhu zu dessen Wohnstätte und gingen nicht, um Jagannath zu sehen. Jeder andere Pilger ist nach Puri zuerst, bevor irgendwas anderes gemacht wurde, zu Jagannath in den Tempel gegangen. Warum gehen diese Devotees jetzt zum Prasadam essen mit Chaitanya Mahaprabhu und sehen nicht den Devata dieses Ortes? Die müssen doch die Aufwartung machen. Du kannst doch nicht nach Puri kommen, ohne dich vor Jagannath zu zeigen. Was ist da los? Der König sagte: Statt den Tempel Shri Jagannaths zu besuchen, laufen diese Gottgeweihten zum Wohnquartier Shri Chaitanya Mahaprabhus. Also die gingen dann alle am Tempel vorbei. Sarvabhauma Bhattacharya antwortete: Ja, das ist spontane Liebe. Svabhavika Prema wird gesagt. Das ist die spontane Anziehung der Liebe. Was das bedeutet, das ist in selbst angelegt, diese Liebe zu Krishna. Das Svabhavika Prema. Alle Gottgeweihten sind einfach sehr begierig, Sri Chaitanya Mahaprabhu zu treffen. Zunächst werden diese Gottgeweihten Sri Chaitanya Mahaprabhu aufsuchen und dann später werden sie ihn mit zum Tempel nehmen, um Shri Jagannath zu besuchen. Und dann hat Lord Chaitanya, da hat Prabhu Rudra gesagt: Gut, ich verstehe alles. Und hat Aufträge gegeben, dass den Devotees gleich Prasadam gebracht wurde bei Lord Chaitanya, Jagannath Prasadam. Das ist so Mahaprabhus Gabe an die Menschen, sie zu Chaitanya zu erwecken, zum Bewusstsein, sodass sie anfangen, etwas an ihrer Ausstrahlung zu tun. Dass eine spirituelle Ausstrahlung in den Devotees geschieht. Ich möchte euch alle ganz herzlich bitten, aus dieser Vorlesung eine Frage mitzunehmen. Was kann ich in meinem Leben tun, um dieses spirituelle Licht in meinem Herzen zu empfangen? Damit ich von der gegenwärtigen Bewusstseinsebene auf eine andere komme. Es ist wichtig für uns, ihr seid hauptsächlich ältere Devotees und ich höre, wir haben Zuhörer in Golokadam und in der Schweiz bei dieser Vorlesung. Ich weiß, dass einige ältere Devotees, das ist ja ein kleiner Kreis, weil wir die deutsche Sprache jetzt gewählt haben. Ich möchte euch wirklich bitten, wir sind so oft im äußeren Leben beschäftigt. Wir sind so oft damit beschäftigt, ja, Äußeres zu machen. Auch ich in meinem Leben sollte eigentlich keine äußeren Probleme haben, aber klar, ich habe auch schwerwiegende Dinge. Mein Problem ist im Augenblick das Internet. Also da verbreiten sich alle Informationen so wie Lauffeuer. Und Prediger muss sehen, dass das gut läuft. Und da wird so viel über führende Devotees unserer Bewegung, ich kriege am wenigsten ab, aber führende Devotees gesprochen, weil da sind einfach diese Menschen, die wollen einfach, dass das beeinträchtigt wird, die Verbreitung von Chaitanya Mahaprabhus Bewegung. Die sind da einfach rücksichtslos und nicht gut, nicht mit, obwohl sie denken, sie haben gute Motive. Nicht und so weiter. Und es ist einfach. Und man denkt dann, mein Problem ist dies, mein Problem ist das. Das Problem unserer Bewegung ist dies und jenes. Aber das Problem ist, du leuchtest nicht. Du musst anfangen zu leuchten, Mann, sagt man in Norddeutschland. Du musst anfangen, Krishna ins Herz zu tun. Da wird die Dunkelheit auch von außen verbreitet, geht weg. Und das wissen wir alle. Wenn wir einfach mal zu diesem Turning Point kommen, wie sagt man das in Deutsch, zu diesem Wendepunkt kommen, wo wir ernsthaft Zuflucht suchen können bei Krishna, ist er so nah wie dein Gebet. Das wissen wir. Das sofort, Krishna antwortet sofort. Der ist nicht zögerlich in seiner Antwort. Und das ist eben, was Maharaj Pratapuruta sah, diese großen Mahapurushas. Sehr schöne Stelle, die mich sehr angesprochen hat aus dem Chaitanya Charitamrita. Ich möchte an dieser Stelle enden. Wir sind diesmal schon ein bisschen früher als letztes Jahr. Letztes Mal. Ich möchte also echt probieren, das in einen zeitlich guten Rahmen reinzubringen. Ich möchte vielleicht vorher noch sehen, ob eine Frage ganz kurz besteht und dann können wir um 8:30 aufhören. Durch der Krishna, dich, sie habe ich als erstes gesehen. Ja.
Ich hatte mal irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo, dass Krishna immer erscheint und verschiedene Waffen mit dabei hat und mit diesen Waffen die dämonischen oder nicht göttlichen Elemente begleitet. Und dass die Chaitanya Mahaprabhus Waffe aber seine Schönheit ist. Und ist das das, worüber du vorhin gesprochen hattest, als du die Ausstrahlung mit dem Krishna?
Ja, es ist die Anziehungskraft, nicht? Die anziehende Schönheit. In Indien sagt man, um die Dämonen zu töten, braucht Krishna nur einen Finger. Mit dem Chakra nämlich. Aber wenn er die Devotees bezaubert mit seiner Anziehung, nimmt er alle 10 Finger, weil er die Flöte spielt. Nicht? Also ich denke, da ist viel Weisheit in dieser volkstümlichen Redewendung. Krishna selber wirkt durch das Anziehen, durch die Anziehung. Auch Chaitanya Mahaprabhu, das ist, seine Sache ist nicht zu töten. Auch selbst Krishna hatte diesen Inkarnationsauftrag, durch die, es spricht ja in der Bhagavad Gita darüber, dass er erscheint, um die dämonischen Elemente zu beseitigen. Nicht? Aber Krishna hatte eben auch, Krishna ist der durch seine Anziehung, deswegen heißt er Allanziehend. Und da setzt er alles rein, all seine 10 Finger. Dämonen werden so nebenbei getötet mit einem Chakra-Finger. Also die Anziehung, es geht um Schönheit, es geht um die Schönheit, es geht um die Anziehung. Dostojewski, der depressive Dichter, große Dichter Russlands, sagte, Schönheit wird die Welt besiegen. Er sprach davon, ein Mensch verändert sich, wenn er angezogen wird. Dann nimmt er einen anderen Lebenswandel an. Die Anziehungskraft. Also wenn Krishnas Anziehungskraft sich entfaltet, das passiert zum Beispiel im Heiligen Namen. Man geht vielleicht in den Kirtan und ist ein Zweifler und ein Verzweifelter und am Ende des Kirtans denkt man, ist alles nicht so schlimm. Nicht? Und so weiter und so fort, weil über Krishna einen durch den Heiligen Namen da angezogen hat. Das ist wirklich, was man erfahren kann. Ich denke, wir dürfen nicht vor den Strahlen, von dem Krishna-Glanz hier weglaufen und uns verkriechen in unseren kleinen Löchern. Sorry, ich spreche immer so Norddeutsch. Gut, ich will wirklich rechtzeitig aufhören, damit ihr euren Sachen tun könnt und auch das Internetpublikum sich noch den anderen Dingen, die sie sich zugewandt haben oder die sie auf der Liste haben, machen. Aber bevor ihr geht, möchte ich mit euch etwas feiern. Letzten Sonntag war der Geburtstag von Dennis. Dennis ist ein Devotee, der auch hier mit seiner Frau Tamara das Prasadam gestiftet hat für den heutigen Abend und selbst gekocht hat. Und er ist ein bisschen nervös, ob es euch munden wird. Das ist so sein. Ich glaube, du hattest gehört, ein Geburtstagskind sollte geben und nicht nur empfangen. Ich habe für dich es wird dir hundertprozentig gefallen, ein Glas Supermarmelade als Geburtstagsgeschenk.
Wie bitte? Ein Riesenglas.
Ja, weil du eine Riesenfamilie hast. Das wollten wir dir schenken und wir wollten dir alles Gute wünschen in deinem weiteren Lebensalter. Ich glaube, ich spreche für alle Devotees. Also. Gaura Premanandi! Hier ist dein super Marmeladen. Ich habe an die ganze Familie gedacht, weil hier sitzt bestimmt abends und zum Abendbrot und dann muss das reichen, so ein Marmeladengleis. Ja, ein paar Wochen. Wie die Hungrigen wollen. Ja.
Und wenn wir schon dabei sind, kommt Dennis? Ja, vom Schloss auch noch gerne. Okay. Ich lese noch ein bisschen Jagdgesamung zu dem Zucker und dem Fuchs. Schön, dass ihr uns gekommen seid.
Sehr gut.
Kommt so häufig wie ihr. Wir freuen uns immer. Alles Gute.
Danke sehr.
Hallo. Ja, ja. Gut, damit denke ich, haben wir dann diesen Abend zu einem guten Abschluss gebracht. Also vorläufigen Abschluss, gibt noch ein paar Sachen. Alles Liebe und Gute und Hare Krishna. Hare Krishna.